Hallo bei Trending Topics. 2021 ist nicht nur ein Jahr der großen Finanzierungsrunden, sondern auch ein Jahr der Exits. Der neueste, das auf Regulatory Tech spezialisierte Wiener Scale-Up Company, wird um viele, viele Millionen Euro an Moody's Analytics aus den USA verkauft. Und um über diesen Deal im Speziellen und Exits im Allgemeinen zu sprechen, begrüße ich heute Russell Perry, den Gründer und CEO von Company im Podcast. Hallo Russell.
Hallo Jakob.
Freut mich, dass du heute dabei bist. Du hast sicher anstrengende Wochen hinter dir. Wenn nicht Lockdown wäre, wie würdest du diesen Deal feiern?
Ich denke, wir würden mal mit dem restlichen Team uns zusammensetzen, Abendessen, vielleicht noch ein, zwei Drinks zu uns nehmen. Jetzt machen wir es halt virtuell.
Okay, alles klar. Also den Zeiten angemessen wird da gefeiert. Vielleicht könnt ihr das dann nächstes Jahr mal nachholen. Jedenfalls im ersten Quartal 2022 soll dieser Deal mit Moody's Analytics dann auch durch sein. Warum habt ihr euch dafür entschieden, Company zu verkaufen?
Ja, wir waren mitten in der Series B Finanzierung und haben natürlich sehr, sehr hohes Interesse gehabt, weil wir im RegTech-Bereich uns gut etabliert haben. Wir sind global aktiv und wir hatten auch ein Gespräch mit dem Moody's-Team. Und angefangen haben wir ein bisschen darüber zu sprechen, wie ein Investment aussehen würde. Wir haben ja natürlich auch als CVC beziehungsweise in den Investmentaktivitäten auch generell ein Budget. Und das Gespräch hat sich aber sehr, sehr schnell geändert, wo Moody's gemeint hat, naja, eigentlich sollten wir das jetzt als M&A sehen. Und da haben wir auch relativ schnell noch weitere Follow-up-Meetings gehabt. Und das Wichtigste war, dass wir die gleiche Sprache gesprochen haben, die gleiche Sprache über die Zukunft von Regulatory Technology, die Zukunft über KYC und KYB, also die Digitalisierung von KYC, die Digitalisierung von KYB, das ist Firmenverifizierung, Person dahinter und Gesellschafterprüfungen. Und das war auch ausschlaggebend, wo wir als Gründer, als Management-Team dann an unseren Aufsichtsrat getreten sind und gesagt, naja, eigentlich macht das längerfristig mehr Sinn für Company als Teil einer großen Organisation, die im gleichen Sektor im aktiv ist. Und es ist sehr komplementär, weil wir sind ja in der Firmenverifizierung, also Business Verification Segment. Und Moody Analytics ist im Information-Segment, also Business Information. Und das passt sehr, sehr gut zusammen.
Okay, jetzt muss man vielleicht kurz den Hörern da draußen erklären, was Moody's Analytics eigentlich ist. Ich kannte es vorher nicht. Ich stelle mir es ein bisschen so vor wie Bloomberg, wo ich als Unternehmen hingehen kann, um Daten von anderen Unternehmen zu bekommen, mal zu schauen, wie stehen die da, was haben die für eine wirtschaftliche Performance und wie passt ihr dann da rein?
Ja, Moody Analytics ist auch ein global agierendes Unternehmen. Die Muttergesellschaft ist die Moody's Corporation, die ist in den USA an der New York Stock Exchange auch gelistet. Und Moody Analytics fokussiert auf Finanzinformationen und Riskinformationen. Das heißt, alle Daten, die notwendig sind, um Risikomodelle, Risk Models eben zu kalkulieren, von Versicherungen im Bankensektor etc., greifen auf Moody's zu. Und sie sind auch im Firmeninformationssektor tätig. Das heißt, sie haben auch Firmeninformationen, die Strukturen von Unternehmen und bieten dies auch als Dienstleistung an.
Mhm. Wie wird es da mit euch jetzt als relativ kleine Firma weitergehen? Moody's Corporation ist ein Gigant an der Börse. Ich glaube, die sind mehr als 80 Milliarden Dollar wert. Kaufen auch viele andere kleine Firmen zu. Parallel zu euch ist dann auch Passford übernommen worden. Wie eigenständig kann man da noch bleiben in so einem Riesenkonstrukt?
Ja, die Strategie, und ich möchte jetzt nicht zu sehr vorgreifen, aber die Strategie gerade bei den RegTech-Akquisitionen ist, die Units eigenständig eben agieren zu lassen, um die Core-Kompetenzen auch ausbauen zu können. Und dieses Gespräch hatten wir natürlich auch. Ja, es ist eine Vollintegration oder ist es eine Business Unit, die spezialisiert auf diesem Produkt bleiben kann und ausbaut. Und das Letztere ist jetzt auch vorgesehen. Das heißt, auch für Österreich ist der Plan, dass wir ausbauen. Also wir hatten für die Series B eben auch ein Funding jetzt eingeplant, dass wir bis zu 100 Leute einstellen, über die nächsten Jahre natürlich. Und wir können jetzt natürlich einige Doppelgleisigkeiten als Teil der großen Gruppe jetzt auch verhindern und können hier dann mehr im Produkt, mehr in Entwicklung und in unser Spezialistenteam auch investieren.
Wie geht es für dich persönlich weiter? Bleibst du dann mal der CEO der österreichischen Business Unit? Team bleibt gleich?
Das Team bleibt gleich. Wir bleiben an Bord. Also Vorstände und erweiterter Vorstand bleibt an Bord. Und wir haben die nächsten paar Jahre sehr, sehr viel zu tun.
Du hast es jetzt vorher schon beschrieben, dass quasi Investmentgespräche dann schnell zu M&A-Gesprächen wurden. Welche Faktoren haben da Einfluss auf so einen Verkauf? Also wahrscheinlich hast du und dein Team, habt euch mal eine Meinung gebildet, aber dann gibt es ja dann auch Investoren, es gibt ein Marktumfeld, man beobachtet den Mitbewerb, man hat vielleicht auch persönliche Gründe. Was spielt denn da alles rein in so eine Exit-Entscheidung?
Ich denke, da spielen alle Punkte in die Entscheidung ein. Und natürlich das Gespräch. Also wir haben uns in erster Linie mit dem Gründerteam, ja, haben wir einmal gesagt, was bringt die Zukunft? Was bringt die Zukunft, das eigenständige Unternehmen, das auszubauen? Wir sind natürlich auf einem sehr, sehr guten Pfad. Wir wachsen sehr stark. Wir bauen international aus. Wir haben gerade in 2021 auch zwei Tochterunternehmen gegründet, einmal in England und in den USA, haben dort auch die ersten Teams an Bord geholt. In den USA haben wir für unser als Managing Director, also unsere Geschäftsführung, konnten wir einer der Executives von Bloomberg gewinnen, die dort den KYC-Bereich aufgebaut hat. Und es ist natürlich eine Mischung einerseits als Gründer immer ein bisschen Sentiment, ja. Wie schaut die Zukunft aus? Ja, er möchte uns das weiterzuarbeiten in einem größeren, mit einem größeren Hebel, oder ist es das Ende der Runway sozusagen? Ja, und nicht die finanzielle, sondern eben vom Scale-up bzw. Startup. Und dann kommen natürlich auch Faktoren dazu mit Bewertung, da kommen auch Faktoren dazu, welche Möglichkeiten können wir auch mit diesem Pfad dann auch hauptsächlich produktmäßig ausbauen. Und ganz wichtig war auch natürlich das Team. Ja, wir haben ein sehr starkes Team, ein internationales Team, und da war für uns auch wichtig, dass wenn wir diesen Weg gehen, also eine M&A-Transaktion, dass auch das Team bestehen bleibt bzw. auch ausgebaut werden kann. Und das war auch Teil des Deals. Und alle diese Faktoren zusammen haben dazu geführt, dass wir uns entschieden haben, den M&A-Weg auch zu gehen.
Ja, du hast gerade einen wichtigen Punkt angesprochen, die Mitarbeiter, das Team. Fragt man die dann auch irgendwann mal, hey, also es gibt eine Option, wie würde euch das gefallen, oder hält man sowas bis zuletzt dann doch hinter den verschlossenen Verhandlungstüren?
Ja, es ist, wir haben eine sehr offene Kultur bei Company. Aber gerade wenn es um M&A geht und wenn man dann noch bis zum letzten Tag noch verhandelt, weil man ja natürlich auch noch versucht, den Deal auch über die Ziellinie zu bringen, versucht man das nicht in das Tagesgeschäft einfließen zu lassen. Aber natürlich im Management-Team gibt es dann frühzeitig schon die Gespräche, um auch hier den Puls ein bisschen zu fühlen und auch sicherzustellen, dass wir nichts übersehen haben. Ja, haben wir irgendeinen Fakt übersehen? Haben wir irgendeine Frage übersehen, die wir dann noch einbringen sollten in die Gespräche mit der Käuferin? Und das haben wir auch gemacht.
Man kann ja sagen, und man hört das jetzt gerade auch, du bist ja, was Exits betrifft, ja eigentlich ein Profi, ne? Also es ist nicht der erste Exit für dich, sondern du hast ja vor mehreren Jahren ja Want to Free People, eine Personensuchmaschine, mit aufgebaut und dann ein Exit hingelegt. Was hast du aus diesen zwei Exits jetzt am Ende gelernt? War der zweite dann schon einfacher als der erste, oder sind es einfach zwei Paar Schuhe?
Es ist fast zwei Paar Schuhe. Also wir hatten, ist auch ein anderes Business. Wir waren ja eher, also mit One, Two, Three People ist eher B2C. Und wir hatten ja dort 55 Millionen Unique Visitors im Monat, sind auch sehr stark gewachsen. Innerhalb von 18 Monaten oder knapp 18 Monaten sind wir schon umsatzmäßig über die 10 Millionen Euro gekommen. Und das war ein anderes Service, anderes Sektor und anderes Geschäftsmodell. Und wir haben sehr schnell verkauft. Ich habe ja damals auch mit Markus Wagner von i5 haben wir immer wieder das Gespräch gehabt, wann sollen wir denn verkaufen? Ja, und bei Wanted to People haben wir gedacht, naja, wir hätten schon noch ein paar Jahre dazu hängen sollen, um das Geschäftsmodell auch auszubauen und so weiter. Und bei Company war für mich klar, dass es länger dauert, weil das natürlich auch ein B2B-Geschäft ist. Und wir haben die ersten 5 bis 6 Jahre damit verbracht, die Infrastruktur und auch die Applikationslayer, also die Technologie aufzubauen, damit wir überhaupt die Kommerzialisierung wirklich beginnen können. Und wenn wir zurückschauen, die letzten so 3 Jahre oder so, haben wir mit der vollen Kommerzialisierung eigentlich erst 2018 begonnen. Das heißt, knapp 6 Jahre nach Gründung. Und das war auch zeitgleich mit den neuen Anti-Geldwäsche-Richtlinien in der EU. Das war AML D4. Und das war auch ausschlaggebend für unser Geschäftsmodell. Aber wir waren ready. An dem Tag, wo die neue Regulierung in Kraft getreten ist, waren wir ready und konnten unsere Kunden hier auch servicieren. Und wir hatten auch ein bisschen Vorteil, weil wir ja auch mit Elevator Labs hier zusammengearbeitet haben. Wir waren im ersten Batch. Wir waren die erste Gruppe und konnten hier mit RBI auch die Blaupause für KYB, also Business KYC, aufsetzen für alle Regionen, wo die RBI auch aktiv ist. Und das war natürlich eine sehr, sehr gute Basis, um dann den internationalen Rollout dann auch noch fortzuführen. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ja, zwei Geschäftsmodelle, zwei verschiedene Sektoren, die angesprochen worden sind. Bei 123 waren wir natürlich nicht im regulierten Umfeld. Bei Company servicieren wir die regulierte Industrie.
Okay. Und du hast jetzt gesagt, 123 People sehr schnell verkauft, Company nach vielen Jahren eigentlich erst. Aber gibt es dann irgendwann auch für die Founder, die da jetzt zuhören, vielleicht auch mal einen Exit machen wollen, gibt es eigentlich den idealen Zeitpunkt eines Verkaufs?
Ich habe mir immer gedacht, es gibt einen. Das würde man auch so lernen, ja. Aber nein, es spielen so viele Faktoren zusammen. Also Timing, Produktreife, Marktakzeptanz, externe Faktoren, auch die wirtschaftlichen Faktoren. Ich denke, man muss sicherstellen, dass man das Marktumfeld auch außerhalb des operativen Geschäfts und des Aufbaus immer im Blick hat. Und natürlich auch mit Partnern spricht, auch mit dem Markt, nicht nur von den Metadaten, sondern wirklich auch im Detail dann auch analysiert, Gespräche führt. Und dann ist es manchmal dann doch noch ein Bauchgefühl.
Okay. Ich habe mir jetzt auch kürzlich gedacht, weil ich schreibe schon sehr lange über diese ganze Branche und wir schreiben auch sehr viel über Exits und wir schreiben auch immer Exit als Wort in die Schlagzeilen hinein, weil das offenbar die Leser auch anspricht. Aber ist Exit eigentlich ein passendes Wort? Weil für mich klingt das ja irgendwie auch danach, dass sich da irgendwie jemand so den Staub vom Gewand klopft, dann nochmal sagt Tschüss und dann irgendwie das Weite sucht mit viel Geld im Gepäck. Ist Exit eigentlich das passende Wort oder wie geht es dir damit?
Ja, wir haben unser Team ja auch informiert. Wir hatten so ein Team-Meeting, All Hands nennen wir das, und als Town Hall auch aufgesetzt. Das heißt auch mit Fragen und Antworten danach. Und die Headline war nicht Companies exiting. Es war auch nicht Shareholders are exiting, ja, oder die Gründer exiten, sondern es war ganz klar die nächste Phase von Company. Und Exit ist natürlich etwas, was sehr fokussiert ist auf die Investoren, denke ich, ja. Und natürlich Gründer. Aber meistens ist es auch so, dass die Gründer und die Gründerinnen auch an Bord bleiben, weil da ist ja auch das Know-how. Es gibt ja auch einen Grund, warum ein etabliertes Unternehmen ein Tech-Unternehmen kauft. Ein Scale-up. Da geht es auch um das Know-how. Da geht es auch um die, ich nenne sie mal Speedboat, ja. Die kleinen Unternehmen, wir können ja viel schneller agieren und auf den Markt auch die Produkte anpassen als die großen Unternehmen. Deswegen für uns ist es in dem Sinne zwar finanziell ein Exit nach einer bestimmten Zeit, aber vom Spirit, vom Produkt ist es natürlich einfach die nächste Phase.
Weil das passiert eigentlich meistens, dass die Founder ja an Bord bleiben. Also wenn ich jetzt zurückdenke an Runtastic, an Spock, an Has to Be, an euch, an Busu und so weiter und so fort. Die Founder bleiben ja eigentlich immer zumindest noch 2, 3 Jahre an Bord, bevor sie dann ihre Posten zurücklegen und vielleicht mal was anderes anfangen. Ist das bei dir dann ähnlich?
Also ich habe mir jetzt noch keine Gedanken darüber gemacht. Die nächsten paar Jahre weiß ich, was wir noch erreichen wollen, auch erreichen wollen in der großen Gruppe. Also da gab es schon detaillierte Gespräche. Und machen wir dann vielleicht in ein paar Jahren dann Gedanken drüber.
Okay. Noch eine letzte Frage an die Founder, die zuhören, eben über ein Exit vielleicht sogar aktuell nachdenken. Was sind da so deine 3, 5 Tipps? Was muss man da unbedingt beachten, um dann die Entscheidung ja oder nein treffen zu können?
Ich denke, alle Gründer und Gründerinnen und Founders sind natürlich bei jeder Finanzierungsrunde auch mitten in der Due Diligence. Wichtig ist, gerade wenn es um Exit geht, wir haben kurz gesprochen über den Markt und die Aktivitäten, aber man muss auch eine Due Diligence machen von der Käufer oder Käuferin. Das heißt, einmal umdrehen, Fragen stellen und sagen, wieso wollt ihr uns eigentlich kaufen? Wie passt das? Wie sieht eure Bilanz aus? Können wir auch mit Unternehmen, die ihr gekauft habt, können wir auch mal mit den Gründern sprechen? Sind die noch on board? Also wirklich eine Reverse Due Diligence zu machen, statt nur eine Due Diligence dann durchzuführen für den Verkauf.
Hast du das auch gemacht, mit Moody's CEO gesprochen?
Mit dem CEO von der Corporation nicht, aber natürlich mit dem Vorstand und mit einigen Firmengründern, die auch an Moody's verkauft haben. Die waren auch hier in Wien. Wir hatten, das war so zwischen den Lockdowns, ja, ist immer vor dem Lockdown, wie es scheint derzeit. Und die waren auch in Wien und sind auch Gründer von anderen Unternehmen, die sie gekauft haben in den letzten 2 Jahren, waren auch hier. Und wir konnten hier über einige Tage auch unsere Fragen an sie stellen, wie war das Setup. Aber ein guter Indikator war, nach mehreren Jahren waren die weiterhin on board. Und die waren so enthusiastisch über die Möglichkeiten und die Zusammenarbeit. Und für uns war das einfach ein Indikator, dass hier trotz großen Unternehmens auch der Spirit gerade in dieser Business Unit, die jetzt neu aufgebaut wird bei Moody Analytics, dass das auch von der Kultur her für uns auch gut passen kann.
Okay, also einen perfekten Match gefunden, wenn man so will. Russell, vielen Dank fürs Gespräch.
Danke, Jakob.
Ja, das war Russell Perry, der Gründer und CEO von Company, hat vor kurzem große Newswellen geschlagen mit dem Verkauf an Moody's Analytics aus den USA. Das war's von unserer Seite heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns mit einem spannenden Gast im Podcast von Trending Topics melden. Bis dann und ciao.